zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst. Mein Name ist Claudia Linzel. Dank gemeinschaftlicher Produktion mit der LWL Kulturstiftung in ihrem Themenjahr Power, postkoloniales Westfalen-Lippe, erfahren wir mit diesem mehrteiligen Podcast-Spezial mehr über die deutsche Kolonialgeschichte sowie ihre Spuren und Folgen in Westfalen-Lippe und auch darüber hinaus. Diese Folge soll unseren Appetit wecken. Den Appetit auf ein vermeintlich regionales Nahrungsmittel, in dem doch viel mehr internationale Geschichte steckt, als zumindest mir bewusst war. Ich spreche von des Deutschen liebster Knolle, der Kartoffel. Wusstet ihr, liebe Hörende, dass dieses leckere und angeblich urdeutsche Superfood eigentlich ein Gemüse mit kolonialer Wurzel ist? Keine Sorge, ich möchte niemandem den Appetit auf Kartoffelsuppe, Kartoffelgratin oder gar Pommes verderben. Vielmehr möchte ich euch mit dieser Folge ein Künstlerkollektiv vorstellen, welches sich intensiv mit der Frage auseinandersetzt, wie man performativ kolonial geprägte Strukturen von globalen Lebensmittellieferketten vermitteln kann. Seid ihr auch hungrig auf dieses Wissen? Dann kommt mit mir auditiv nach Bochum, an den reich gedeckten Tisch des Künstlerkollektivs Not So Pretty, die mit ihrem G-Musical die Geschichte der Kartoffel mit Witz und Ernst auf die Bühne bringen. Also bon appétit beim Genuss dieser Folge. Doch vorab möchte ich natürlich meine Gäste Anna Julia Amaral, Nina Weber sowie Marcel Nascimento vorstellen. Ganz herzlich begrüße ich das inspirierende Ensemble des Not-So-Pretty-Kollektivs aus Bochum.
Hallo, also wir sind Not-So-Pretty, wie schon schön gesagt wurde. Ich bin Anna Julia. Wir arbeiten zusammen seit Ende 18, Anfang 19. G-Musical ist unsere dritte Produktion zusammen, das heißt, wir haben schon viel zusammen geschafft und unsere erste Produktion war über Dating-Apps, unsere zweite Produktion war über Männlichkeiten und Boyband-Phänomenen der 90er und immer noch und dritte ist über Kartoffel, Kolonialismus und alles, was dahinter steckt sozusagen. Und ich bin Schauspielerin, spiele auch bei G-Musical und bin auch Künstlerin, arbeite mit Kunst seit 20 Jahren und freue mich, heute hier zu sein und ein bisschen über diese crazy Idee zu erzählen.
Ja, ich mich auch.
Wie bist du zur Kunst gekommen? Kommst du aus einem Elternhaus, wo Kunst eine große Rolle gespielt hat?
Nein, oder? Überhaupt nicht. Theater in der Schule. Und dann hat es Spaß gemacht damals.
Welche Themen haben dich damals interessiert?
Gute Frage. Eher so die Gefühle, die dadurch sich so entwickelt haben und wie ich mich auf der Bühne gefühlt habe.
Du bist ausgebildete Schauspielerin?
Ja.
Wo wurdest du ausgebildet?
In Brasilien, in Südbrasilien, in Porto Alegre und da ist es ein bisschen ein anderes System wie hier. Also wir haben doch Schauspielschule, aber wir haben Schauspiel an der Universität auch. Das heißt, ich habe quasi so Schauspiel an einer Universität studiert und gelernt. Aber es war schon immer klar, dass ich spielen wollte.
Du hast erzählt, dass du in Brasilien studiert hast. Ich vermute, dass du aus Brasilien irgendwann nach Deutschland gekommen bist. Darf ich fragen, warum?
Ich wollte immer mehr über Performance und postdramatisches Theater irgendwie erfahren und wollte damals 2014, also 10 Jahre her, einen Master in Hamburg schaffen und bin immer noch da. Den Master in Hamburg hat es nicht geklappt. Gott sei Dank, weil Hamburg auch mega teuer ist.
Und warum Not So Pretty? Hast du es damit gegründet?
Ja. Genau, wir haben zusammen studiert und ich arbeite mit Marcel offiziell seit 9 Jahren zusammen. 2015 haben wir angefangen, zusammen studiert und seitdem arbeiten wir zusammen. Und dann Nina kam dazu. Nina ist quasi ein Jahr vor uns an diesem Masterstudiengang Szenische Forschung heißt das, an der Ruhr-Universität Bochum. Und da haben wir uns kennengelernt und habe ich mit Nina zusammengearbeitet. Dann hat Nina mit Marcel gearbeitet und dann irgendwann kommt diese Konstellation, dass wir gesagt haben, machen wir was zu dritt, brauchen wir einen Namen, weil man braucht Namen, um einen Antrag zu schreiben. Und dann haben wir Not So Pretty überlegt.
Warum?
Ja, warum eigentlich?
Ach, das war eine lange Suche. Also wir haben lange überlegt, welchen Namen wir überhaupt nehmen. Und das ist auch gar nicht so einfach irgendwie. Man tendiert ja im Theater auf jeden Fall immer oft dazu, dass man irgendwie Namen nimmt, die sich vielleicht mit dem ersten Produktion, die man auch zusammen macht, orientieren. Und das wollten wir aber nicht. Und dann waren wir sehr auf der Suche nach, was nehmen wir denn? Und haben lange gebrainstormt und das ist irgendwie Not So Pretty immer wieder hängen geblieben.
Wir haben eigentlich mit Nicht So Hübsch angefangen, ne? Mhm. Muss man sagen. Und dann dachten so, ja, aber Nicht So Hübsch klingt irgendwie nicht gut. Und dann war Not So Pretty.
Es war vielleicht auch so der Versuch zu sagen, wir wollen nicht die schöne Kunst machen, sondern wollen auch so nicht so schöne Kunst machen, so Kunst machen, die vielleicht Leute auch zum Nachdenken anregt und dann immer diesen Augenzwinker mit dabei war. Unser Logo ist relativ schön, wie ich finde. Also da auch immer wieder mit den Kontrasten zu spielen. Wir lieben es mit Kontrasten zu spielen, Irritation, dem dazwischen und ich glaube, das hat sich irgendwie eingeprägt und es war dreisilbig und ich fand es gut. Also ich habe es bisher nicht bereut. Ich finde es gut und das wirft Fragen auf und das ist doch schön als Künstlerinnenkollektiv, dass man da Fragen aufwerfen kann.
Auf jeden Fall. Ich bin auch ganz gespannt, die gleich durchzugehen. Aber vorher möchte ich natürlich euch zwei noch kennenlernen und eure Wege hin zur Kartoffel. Ich esse sie ja schon ganz gerne.
Ich auch.
Ich bin Nina. Erzähl mir doch ein bisschen was von dir.
Genau, ich bin Nina. Ich performe, ich mache Regie, ich organisiere, ich mache Dramaturgie, alles Mögliche in diesem Dazwischensein von, ich mache halt Theater in verschiedenen Konstellationen. Genau, ich mag Kartoffeln auch sehr, sehr gerne und esse sie auch wirklich auf jede mögliche Art und bin auch, glaube ich, so ein bisschen in diesem Projekt zu der Kartoffelexpertin geworden, auch mit der Geschichte und mit dem, wie es irgendwie so der Weg war und diese eurozentristische Überschreibung, die die Kartoffel erlebt hat.
Wie bist du denn zum Schauspiel generell gekommen oder zum Theater? Gab es da schon frühkindliche Prägungen?
Ja, schon irgendwie. Also meine Eltern, die waren auch in einer Laienspielgruppe und da habe ich schon als Kind mitgespielt dann auch. Aber ich glaube, es war eigentlich aus dem Grund, dass man halt die Kinder einfach mitgenommen hat, damit sie halt mit betreut sind und von den anderen waren die Kinder auch dabei und dann waren so, naja, wenn die eh da sind, dann können wir die auch mit ins Stück einbauen. Genau, und da habe ich eigentlich das erste Mal so mit auch auf der Bühne gestanden mit meiner Familie zusammen. Und dann auch in der Schule Theater gemacht und es hat mir irgendwie Spaß gemacht. Ich komme aus Weinheim, war dann in Heidelberg im Jugendclub auch mit bei vom Theater in Heidelberg und habe dann halt nach der Schule so überlegt, was ich mache und dann mich für Theater entschieden. Und dann war ich ein Jahr in Koblenz am Theater, dann FSJ gemacht in der Theaterpädagogik, währenddessen auch vorgesprochen und habe dann Theaterpädagogik studiert im Bachelor. Und bin dann zum Master zur szenischen Forschung gekommen, weil mich das Performative auch mehr interessiert als das reine Sprechtheater. Also in diesen Zwischenformen und irgendwie nach anderen Formen zu suchen, Formen auszuprobieren und sich nicht nur in dem, ich habe einen Text, der ist vorgegeben und den spiele ich Rahmen zu verhalten, sondern nach neuen Rahmen auch irgendwie zu suchen. Genau. In dem performativen Bereich eben. Und deswegen bin ich dann nach Bochum hier zum Masterstudieren gekommen und mache jetzt Theater in der freien Szene in NRW und Deutschland.
Kennst du denn dann Lampenfieber überhaupt?
Auf jeden Fall. Nee, also ohne Lampenfieber, dann sollte man aufhören.
Ja, warum?
Weil dann ist es einem nicht mehr wichtig, glaube ich. Mhm. Also wenn man sowas wie wir das Musical erarbeitet und dass gerade beim ersten Mal vor der Premiere da nicht eine Aufregung da ist, das anderen Leuten zu zeigen, dann ist es einem, glaube ich, auch nicht so wichtig.
Lieber Marcel, dann erzähl doch mal, wie du hier nach Bochum gekommen bist und warum du so gerne Theater machst und was deine Rolle hier ist.
Genau, ich gehe ja auch zu Not So Pretty. Wir haben das ja gemeinsam gegründet. Das heißt, ich gehöre zum Gründungsmitglied. Und in der ersten Performance habe ich selber mitperformt. Und in der zweiten Performance waren wir alle Teil der künstlerischen Leitung und haben Regie gemacht von außen. Und jetzt quasi bin ich jetzt auch noch Teil des Regie-Teams und fürs Video mitverantwortlich gewesen. Genau, in der Konzeption und künstlerischen Leitung natürlich. Genau, mein Weg zum Theater ist nicht gerade so geradlinig. Also ich habe zwar Abitur gemacht, in der Schule auch dann Theater gespielt, ganz klassisch Theater AG. Danach in einem Amateurverein gewechselt, dort auch erst mit Kindern, Jugendlichen gearbeitet und später mit Erwachsenen. Aber eigentlich war das immer mein Hobby und bin ausgebildeter Bankkaufmann. Also ich komme halt sehr aus einem ArbeiterInnenhaushalt. Das heißt, es kam überhaupt nicht in Frage, irgendwas Künstlerisches zu machen. Noch gar nicht so, es gab keine Vorbilder für mich, weil auch selbst in diesem Theaterverein, wo wir waren, wir haben Theaterspielen von uns selbst kennengelernt. Wir sind nicht in irgendwelche großen Theater gefahren, haben uns das angeschaut. Ne? Das war vielleicht mal so eine Gastspieltruppe vorbeigekommen, hat was gezeigt, aber es war nie so, dass ich in einem Stadttheater war oder in der Schauspielschule oder im Jugendclub oder sowas. Das gab es bei uns einfach nicht. Ich komme vom Land halt, da gab es es einfach nicht, Punkt. Deswegen, ich habe Theaterspielen von Leuten gelernt, die selber Theater gespielt haben, die dann selber Theater gespielt haben. So. Und so die erste professionelle Erfahrung mit Theater habe ich tatsächlich nach meiner Ausbildung gemacht, weil ich dann noch Zivildienst leisten musste und ich habe das im Ausland gemacht. Ich war in einer Schule in Australien und da gab es halt das Fach Theater so für SchülerInnen. Das war für mich irgendwie so total krass. Und da habe ich halt mit denen gelernt und konnte mir so anschauen, wie die das gelernt haben und habe da viel mitgenommen und wollte das eigentlich in Deutschland weitermachen. Das gibt's aber nicht für Lehrkräfte. Man kann nicht darstellendes Spiel studieren, also damals noch nicht.
Wann ist denn damals?
Damals war 2008, 2009. Da gab's das, glaube ich, nur in Hildesheim und man musste irgendwie.
Braunschweig.
Genau, aber das waren so die einzigen. Das war für mich als Hesse eigentlich ein bisschen weit weg. Und habe dann, als ich zurückgekommen bin, bei der Bank gekündigt und habe dann Theaterwissenschaften studiert. Habe gesagt, naja, irgendwie darüber werde ich schon schaffen. Und habe in Mainz studiert, dort meinen Bachelor halt gemacht und bin dann auch in Mainz in verschiedenen Gruppen gewesen, haben verschiedene erste Projekte, szenische Experimente gemacht, haben geguckt, okay, wie können wir das, was wir lernen, eigentlich auch selber anwenden, worauf haben wir Lust. Und eine Kommilitonin ist dann nach Bochum gegangen, ein Jahr vor mir, und hat gesagt, hey, komm nach Bochum, da ist voll der coole neue Studiengang, den gibt's noch nicht so lange, bewirb dich doch da. Und so bin ich in Bochum gelandet und bin eigentlich ziemlich glücklich mit, bin jetzt auch schon seit 9 Jahren hier. Das ist krass, weil ich war noch nie so lange an einem Ort, glaube ich, außer in meiner Heimat dann damals, aber ja. Genau, ich habe nie eine Schauspielausbildung gemacht, ich bin so eingestolpert, vieles so learning by doing. Auch jetzt mache ich viel Videosachen, gerade für Performances und so. Das habe ich einfach mir selber beigebracht und von anderen gelernt und immer wieder am Lernen. Und auch das Performen habe ich eigentlich durch mein erstes Solo mir selber beigebracht. Und da haben die beiden mir auch ganz tatkräftig geholfen. Es war einfach ein cooler und anstrengender Prozess und der immer noch weitergeht. Genau. Also für mich ist eher so Theater und Performance so ein Prozess des Entdeckens, Wiederentdeckens, Neuentdeckens, immer wieder ausprobieren. Und immer wieder sich zu hinterfragen, habe ich gerade noch Bock darauf oder ist es gerade mir alles zu viel, weil das ganze Drumherum einfach super prekär und anstrengend ist und von außen sieht das immer so glamourös und toll aus, aber gerade so in der freien Szene kann das auch richtig anstrengend sein und sich da mal wieder durchzubeißen und zu gucken, okay, wie geht das? Und dann kam auch noch Corona, das hat auch nicht geholfen so und das sind immer wieder so Aushandlungsprozesse, bis man dann mal hier ist, wo man gerade ist.
Was ist denn Performance eigentlich genau?
Das ist immer eine große Frage. Da gibt es verschiedene Definitionen drauf. Für mich ist es immer so ein bisschen so der Unterschied von dem, dass im Sprechtheater du ja eigentlich Rollen hast, mit denen du umgehst. Deswegen ist das Musical jetzt vielleicht auch nicht so viel Performance eigentlich, weil wir da auch Rollen haben, die wir, mit denen wir umgehen. Und im performativen Theater du einfach eher Vorgänge hast, die du tust. Also das eine ist so tun als ob und das andere ist tun. Aber das ist auch
diskutierbar.
Ja.
Und das ist sehr, es fließt miteinander irgendwie und du kannst dich vorstellen, du hast eine Skala von 0 bis 10. 10 ist zu tun als ob und 0 wäre Claudia ist hier vor mir und wir machen zusammen einen Podcast. Und in dieser Skala bewegen wir uns. More or less, je nachdem, was man da zur Verfügung hat, worauf man Bock hat. Und genau bei G-Musical glaube ich, das ist eine sehr, würde sagen, eine 6. weil wir genau Gemüse sind. Aber auch, ja, wir sind auch da als Nina, als Anna. Ja, aber wäre dann diese, zu einfach zu verstehen wäre das, ein performatives Theater.
Worum geht es im G-Musical?
Erstmal grundlegend geht es um die Reise einer Kartoffel, die wir uns ausgedacht haben, an der wir uns exemplarisch abarbeiten. Und diese Kartoffel entdeckt in ihrem Alltag, dass erst so ein normaler Alltag war, normaler Tag, singt sie auch selbst, entdeckt sie, dass immer wieder so Kleinigkeiten sie stören, ihr passieren, wo sie die Lösung nicht weiß, wo sie nicht weiß, was passiert jetzt eigentlich gerade mit mir. So auf einmal sehe ich so blass aus, auf einmal spielt mein Kiwi, was sowas wie Alexa oder wie so eine KI ist, spielt verrückt und liest nur noch Mails vor, die ich nicht mehr verstehe, die ich gar nicht an mich adressiert sind. Sie vergisst ihren Namen, sie kann nicht mehr unterschreiben, sie hat so Blockaden, wo sie nicht entgegenkommt und zu aller Krönung kommt eine neue Werbekampagne raus zu einem neuen Superfood, die ihr total ähnlich sieht, aber auch wieder nicht. Und das sind so viele Störungen, die sie quasi auf eine Reise bringt, zu erfahren, wer sie eigentlich selbst ist.
Also befindet sich die Kartoffel im Jahr 2024 in Deutschland?
Nö, die ist in ihrer Gemüsewelt. Also wir haben das nicht lokalisiert, so, sondern sie lebt in ihrer Gemüsewelt, die wir nicht weiter explizieren, sondern wir nehmen Abläufe, Vorgänge vor, die wir vielleicht als Menschen assoziieren können, auch menschlich assoziieren, sind auch Menschen auf der Bühne, also wir haben jetzt kein Kostüm, was ist so Scheitier, Kartoffel oder sowas, sondern es sind natürlich schon als Menschen identifizierbar Performende, aber die Welt haben wir versucht so zu bauen, dass sie für Gemüse Sinn ergibt. Also sie trinkt Dünger.
Und dann geht die Kartoffel auf ihre Reise in ihre Vergangenheit und in ihr Ich.
Also es ist so, dass die Kartoffel eben in diese Identitätskrise gerät und dann gibt es bei uns in dieser Musical-Welt das Mycelium Network. Das sind die Pilze und die sind die Verbinder unter den ganzen Gemüsen und die kann man anrufen, wenn man Fragen hat, wenn man Erinnerungen wissen will oder sonst was. Und dann ruft sie da an und dann wird sie eigentlich durch eher einen Fehler in ihre Erinnerungsreise geschickt. Und da erfährt sie dann sozusagen mehr von nicht nur ihren ganz persönlichen eigenen Erinnerungen, sondern sozusagen auch den Erinnerungen, die zu einer Kartoffel gehören. Also sozusagen die Erinnerungen ihrer Vorfahren auch, die sie dann erlebt. Und da geht sie durch verschiedene Episoden dieser Erinnerungen durch.
Was erlebt sie?
Müssen dann den Stück gucken, glaube ich. Weil Spoiler macht schon was kaputt in dem ganzen Narrativ. Sie erlebt viel, würde ich sagen. Und wir betrachten auch Erlebnis und Gedächtnis und Erfahrung aus einer kollektive Aspekte irgendwie, ne? Das heißt, es ist nicht nur unsere Kartoffel, es sind mehrere Kartoffel sozusagen, die das alles auch erleben oder sich daran erinnern, sozusagen auch Erinnerung als einen Kollektivprozess.
So viel darf man schon spoilern, zu sagen, dass sie aus den Anden stammen.
Ja, aber so konkreten wir auch nicht. Also, weil wir haben uns auch explizit entschieden, nicht mit diesen fiktionellen Geografiken, auch mit Ländernamen wie Deutschland sozusagen oder Peru oder Bolivien oder Chile zu arbeiten. Aber sie erinnern sich, dass sie eine andere Geschichte erzählt würde. Also sie ertappt sich sozusagen mit dem Selbst-Storytelling sozusagen. Also würde nicht so explizit sagen, dass sie sich erinnert, dass sie aus dem Anden kommt.
Sie erfährt auch, dass es viel von ihr gibt, dass sie nicht die Einzige ist, sondern dass es total viele verschiedene Sorten, verschiedene Farben und sowas gibt. Genau, das war uns irgendwie auch, glaube ich, wichtig, dass, ja, dieses Kollektive halt. Wir haben zwar jetzt nur eine Kartoffel auf der Bühne, so mehr oder weniger, als eine Protagonistin. Aber für uns war schon immer auch die Geschichte dahinter oder was wir in dieser Figur bündeln, irgendwie wichtig.
Ist die generelle Geschichte von Musicals kolonial geprägt?
Naja, welche Kunstform ist unbedenklich, so kann man so sagen, weiß ich nicht. Wenn wir an Musical denken, denken wir immer an Broadway, West End oder Hamburg. Und tatsächlich ist es aber ein Format, was tatsächlich in Nordamerika, in den Vereinigten Staaten vor allem den Ursprung genommen hat. Damals, wenn man so von dem Musical, was wir jetzt kennen, gehen. Aber es sich auch entwickelt hat. Also aus der Varieté-Show und aus den sogenannten Minstrel-Shows, die ja auch rassistische Bilder immer wieder reproduziert haben. Und Unterdrückung war da auch leider an der Tagesordnung. Also es kam aus diesen Singspielen, die bei den Minstrel-Shows angefangen haben, wo auch gerade schwarze Menschen persifliert wurden, wo es Blackfacing gab und so weiter, also alles irgendwie sehr schwierige ästhetische Formate, bis hin dann zum Varieté und dann zu diesen Singspielen. Und in den Vereinigten Staaten heißt das Ganze, oder hat das angefangen mit der Musical Comedy, also es waren erst lustige Stücke, es waren musikalisch untermalte Komödien, bis es dann später auch eher, sag ich mal, tragische oder ernste Formate wurden. Und im europäischen oder jetzt in Deutschland kennen wir eigentlich das Musical einfach unter einem Gegenprodukt sozusagen zur Oper. So, dass wir sagen, das ist eher die Pop-Oper sozusagen. Genau, daher kommt es. Und das war eigentlich ganz lustig, als wir da auch recherchiert haben, wo das Musical herkommt, dass es auch so eine Ausbeutungsbewegung hat und dass es auch irgendwie mit Aspekten des Humors gearbeitet hat, um Themen aufzuarbeiten und wir uns das jetzt auch wieder zunutze machen, um über Themen zu reden, die eigentlich am Anfang total problematisch dort waren.
Spielt Humor in eurem Stück auch eine Rolle?
Ja, ich glaube, das ist einfach der Weg, was wir gefunden haben, um Menschen zu erreichen und Emotionen hervorzurufen und einfach, ja, durch das Lachen einfach was bewegen.
Also eine Möglichkeit, das Bewusstsein für koloniale Kontinuitäten mit Leichtigkeit zu vermitteln?
Ich glaube, das ist nicht leicht. Es wird nie leicht sein.
Nee, es ist eher, glaube ich, zu versuchen, Menschen über Humor zu öffnen.
Ja.
Für Themen. Also sozusagen darüber irgendwie charmant zu sein und witzig zu sein und Humor zu benutzen. Wenn Menschen zusammen lachen, ist ja auch eine Vergemeinsamung. Und sie darüber zu öffnen, um dann gemeinsam in die Verhandlungen zu gehen von schwierigen Themen.
Humor kann ja auch bitterböse sein. Also ja. Es gibt ja auch bitterbösen Humor, und wo nicht alle drüber lachen können oder wo dann das Lachen im Halse stecken bleibt, eben, sozusagen. Und ja. Das finde ich total spannend, eigentlich diesen Spagat. Und wir haben ein Lied, einen Song, der auf der musikalischen Ebene total freundlich und happy und so. Und wenn man aber den Text liest, den Text versteht, der ist halt wirklich fies. Der ist böse, da geht's um ernste Themen sozusagen und damit halt zu spielen, also und da zu gucken, aber auch die Absurdität darzustellen, wo was diese Figuren erleben, aber auch wie das System, was wir eigentlich kritisieren wollen, funktioniert und das zu überspitzen. Also wir haben auch eine Szene, wo es um das deutsche Amt geht oder um Amt allgemein, aber spezifisch, weil wir in Deutschland befinden, auch um den deutschen Papierfetisch.
Oh, werd doch bitte mal ein bisschen genauer spoilern.
Naja, es ist eine Szene, die wir gesetzt haben, dass es so amtsähnliche Strukturen sind. Es geht um eine Frage von, wie ist mein Name, was gibt's, welche Daten gibt's über mich, wie ist das System aufgebaut, könnt ihr nicht in eurem System nachgucken, und dort arbeiten Pokulis, sagen, nee, bei uns muss alles über ein Papier, über einen Antrag, über hier, das musst du ausfüllen, das musst du unterschreiben, erst dann können wir das bearbeiten. Also darum geht es eher. Und es geht um Papier, Papier, Papier. Genau. Und eigentlich ist auch alles total einfach, weil es braucht ja nur drei Schritte. Aber wie wir ja wissen, die schon mal öfters durch deutsche Behörden durch mussten, ist, also alleine Steuererklärung, die man sagt, oh, ist total einfach. Aber nein, es ist nicht einfach. Und gerade auch wenn ich dann vielleicht auch keinen deutschen Pass habe, ist es vielleicht noch schwieriger und noch komplizierter und noch unterdrückender. So setzen wir an. Und dann finden wir Bilder, die erstmal, also wenn man sich anguckt, total lustig sind, wenn man darüber aber weiter nachdenkt, vielleicht auch dann nicht mehr so lustig sind.
Und warum habt ihr euch für die Kartoffel entschieden?
Warum nicht?
Warum nicht? Und ich glaube, das ist auch viel mit diesem Mythos quasi, dass dann Deutschland mit Kartoffel sehr schnell assoziiert wurde. Und als ich habe eine deutsche Bürgerschaft seit 2 Jahren, und als ich dann quasi Deutsche geworden bin sozusagen, haben die dann mir gesagt, jetzt bist du eine halbe Kartoffel. Und ich war damit okay. Und ich wusste selber auch als Lateinamerikanerin, wusste ich nicht, dass die Kartoffel eigentlich aus Anden kommt. Und da war für mich so schon ein Moment, wo ich gedacht habe, wer erzählt die Geschichte und welche Geschichten werden legitimiert, von wem? Was lerne ich in der Schule, was habe ich nicht gelernt? Und wieso bin ich eine halbe Kartoffel? Vielleicht bin ich jetzt eine 100% Kartoffel, weil ich dann die beiden Kartoffel habe, sozusagen. Und dann kam diese Ideen, aber eigentlich kam die Name davor. Also die Idee, um mit dem Wortspiel Gemusical zu arbeiten, war für uns schon eine Rettungsmaßnahme von der Langeweile der freien Szene auch ein bisschen so und auch andere Sachen zu tun. Und dachten so, ja, lass uns einfach nur Spaß haben und machen wir eine Gemüsekur, wo wir nur Gemüse sind auf der Bühne. Und dann jetzt ist es viel komplizierter, als wir dachten. Aber eigentlich ist mit dem Namen angefangen, mit dem Gemüsekur, mit dem Spaß, mit dem Entertainment und alles, was schon Marcel gesagt, mit dieser Not-so-pretty-Geschichte auch, vielleicht nicht so eine mega schöne Kunst sozusagen, vielleicht viel mehr mit dem Form, was Nina sagt, zu spielen sozusagen. Und dann die Kartoffel ist dazu gekommen, quasi mit diesem Paket von Geschichte und Vergangenheit und alles, was sie erzählen kann.
Warum war es euch wichtig, eine Geschichte auf die Bühne zu bringen, in der es um Kolonialismus geht, anhand von Nahrungsmitteln?
Wir haben gedacht, das ist vielleicht immer noch mal ein anderer Zugang. Also ich finde es auch ziemlich schwierig sozusagen, gerade in Theaterstücken, ohne nur so, wir erzählen euch jetzt, wie es war und so war der Kolonialismus, sondern irgendwie auf eine künstlerische Art das zu verhandeln. Und wir haben dann eben das versucht, das über das Gemüse zu tun und auch über Musical, um da vielleicht nochmal Menschen zu erreichen, die sich da noch nie Gedanken drüber gemacht haben, aber so dachten, ah ja, vielleicht auch Musical, so, warum nicht, kann ich mir ja mal angucken, macht vielleicht Spaß, und dann darüber irgendwie so bei Menschen Fragen auszulösen, also dass die sich dann auch selber Fragen stellen, ach so, ah, okay, Da habe ich jetzt was erfahren, was mir vielleicht noch nicht so bewusst war. Ich glaube, es wissen schon einige, dass die Kartoffel vielleicht nicht sozusagen deutsches Urgewächs ist, aber halt für Deutschland irgendwie steht und dass sich in den letzten Jahren ja auch noch mehr so entwickelt hat, ne? Dass also dieses von, ah ja, du Kartoffel und so, diese Gespräche mehr geworden sind und diese Identifikation damit oder darüber identifiziert werden stattfindet. Und genau, und um das irgendwie alles mit Spaß und Witz zu verhandeln und über die Gefühle zu gehen vor allem auch. Also weil gerade beim Musical ist es ja schon auch viel mit der Musik über die Gefühle Sachen zu verhandeln und eben über die Gefühle anders an die Menschen ranzukommen, als an einen akademischen Text zu schreiben.
Was wisst ihr über die Geschichte der Kartoffel?
Also die Geschichte der Kartoffel, man geht so von vor 8000 Jahren aus, dass die ersten Kartoffeln kultiviert wurden. In der Andenregion von den Menschen dort. Und da dann ja auch eigentlich ein Grundnahrungsmittel waren. Und die schon sowas, noch, ne? Genau, die schon immer sowas gemacht haben, auch so wie gefriergetrocknete Kartoffeln zum Beispiel, die dann bis zu 10 Jahre haltbar sind und die damit auch ihre ganze Bevölkerung versorgen konnten. Und dann muss das, also es ist Vermutung, weil es hat keiner so richtig dokumentiert, aber.
Richtig dokumentiert ist auch falsch, weil was heißt richtig dokumentiert damit?
Ja.
Ja. Euren synthetischer Blick, aber klar, die, ja. Mit dem sind wir sozialisiert. Das heißt, ja. Wir lernen das von Büchern und Bücher sagen, es gibt keine Texte darüber. Also aus mündlichen Erzählungen wurde es dann weitergegeben. Ja. So, ja.
Na, auf jeden Fall vermutet man, dass die Spanier halt die ersten Kartoffeln mitgebracht haben als selber, als Proviant. Weil die mussten ja, nachdem sie irgendwie lange gefahren sind, das war ja mehrere Monate, Reisen auf dem Meer und die brauchten ja auch wieder was zurück zum Essen und haben dann halt geguckt, was die Leute, die sie dort getroffen haben, was die eigentlich essen. Und es wird vermutet, dass es darüber dann schon im Ende 15. Jahrhundert, also Anfang 16. Jahrhundert, mit nach Europa kam. Und dann aber hat es eine Weile gedauert, auch bis sich wirklich verbreitet hat. Dann war die Pflanze für ihre Blüte bekannt in so einer gewissen Zeit. Und erst so ab dem 17. Jahrhundert haben die Leute wirklich angefangen anzubauen in Europa.
Und warum nutzt ihr die Kartoffel als Beispiel für eine Kolonialgeschichte?
Für uns ist es eher die koloniale Überschreibung, die sie das erlebt hat.
Das ist quasi eine Allegorie, also nicht eins zu eins eine koloniale Produkt. Aber für uns funktioniert oder wird betrachtet als eine Allegorie, als eine Metapher für die Mechanismen von Kolonialismus sozusagen, ne? Du nimmst was, was nicht dir gehört und wird dann, als ob es wäre deine Identität bekannt oder dein Produkt bekannt. Diese Weg, diese Allegorie, diese Kurven nutzen wir sozusagen.
Und man schneidet einen Teil der Geschichte ab. Man sagt irgendwie, die Geschichte der Kartoffel fängt in Spanien an. Das ist schon ein Abschneiden von Geschichte, die davor passiert ist, die wir versuchen zu umgehen oder die wir erstmal anerkannt haben und erstmal zu gucken, okay, wie können wir uns denn weiter informieren? Das war nämlich auch das nächste, wie können wir uns weiter informieren? Was ist davor passiert sozusagen? Was ist denn vor der Geschichte, der europäischen Geschichte der Kartoffel? Und das ist schon ein Schritt, der Mühe gekostet hat.
Sozusagen. Und auch nicht nur davor, sondern auch danach. Ja. Also, weil das, was man sozusagen im Deutschland oder auch im internationalen Bereich so als Literatur vor allem findet, was so die Geschichte der Kartoffel dokumentiert, das fängt zwar in den Anden an, setzt dann aber nach Europa über und was dann aber mit der Kartoffel sonst wo in der Welt passiert ist, ist nicht aufgeschrieben. Also auch dieses sozusagen, dass ich ja dann, ah, okay, sobald es in Europa ist, ist der Fokus nur noch auf Europa und nicht mehr geguckt, was ist denn eigentlich sonst noch passiert und drumherum. Und das ist eigentlich sozusagen für uns diese wichtige Sache. Es ist jetzt nicht so, dass man das jetzt so als, wie jetzt zum Beispiel Kaffee oder Kakao als wirklich koloniales Lebensmittel sehen würde, das mit, gerade ja auch Kaffee und Kakao hat ja auch mit dem Sklavenhandel, hängt das ja total zusammen. Sondern die hat schon noch mal ein bisschen andere Geschichte erlebt. Aber gerade diese Erzählung darüber interessiert uns sehr. Weil Anna hat zum Beispiel auch erzählt, dass in Brasilien irgendwie man sagt, dass die Kartoffel aus Deutschland oder aus Irland kommt. Also das sozusagen dieses, es ist gewandert nach Europa und es wird dann die europäisch geprägte Erzählung wieder woanders hingetragen. Und wie stark dann eigentlich diese Erzählung ist und die andere Sachen überschreibt.
Beschäftigt ihr euch darüber hinaus auch mit dem heutigen globalen Lebensmittelhandel, zum Beispiel Erdbeeren aus Mexiko?
Ja, haben wir also auch in dieser ganzen Recherche uns mit beschäftigt und da gibt es ja einfach viele Beispiele, wie der globale Lebensmittelhandel funktioniert und dass ja gerade zum Beispiel Chia, die auch aus dieser Andenregion sogar eigentlich auch kommen. Und dass dadurch, dass das so beliebt wurde im europäischen und im nordamerikanischen Bereich, dass der Anbau, der dort stattfindet, alles ausgeschifft wird und ins Ausland verkauft. Und die Menschen, die das da vor Ort anbauen und für die das eigentlich ein Grundnahrungsmittel ja war über Jahrtausende, sich das jetzt selber fast nicht mehr leisten können, das weil so die Preise so krass gestiegen sind. Und das sind auch Sachen, wo man die heutigen kolonialen Folgen noch total in den Lebensmitteln verfolgen kann. Oder zum Beispiel mit Avocados, wo es ja auch echt ganze Kriege drum gibt mit verschiedenen Banden. Und weil diese Avocado so beliebt ist im globalen Norden. Und wir können in den Supermarkt gehen und alles kaufen. Aber was das eigentlich für Menschen woanders bedeutet, wenn man sich da einmal so reinliest, das ist, es ist ganz viel ja, dass die Nahrungsmittelproduktion verbunden ist mit dem Kapitalismus, sehr stark mit dem globalen Kapitalismus seit der Finanzkrise 2008, als die Immobiliensachen geplatzt sind, haben Großanleger angefangen, vermehrt in Lebensmittel zu investieren. Was dann solche Sachen macht, wie dass Speicher voll sind mit zum Beispiel Reis oder Korn, alles was so lagermäßig gut ist, und die Händler auf bessere Weltmarktpreise warten, während nebendran Menschen verhungern.
Und in den Lagern vergammeln die Lebensmittel,
ja,
um die Preise künstlich aufrechtzuerhalten.
Ja.
Ist das auch ein Thema, was in dem Stück behandelt wird?
Nicht direkt.
Nicht direkt, ja. Aber wir reden auch über Monokultur an unserem Stück. Das könnte auch so indirekt da ein bisschen damit reden, aber nicht direkt. Natürlich, wir haben eine Fiktion gebaut. Ne? Es gibt keine direkte Verbindung, aber es ist alles da. Aber es ist eine fiktive Geschichte, was wir uns gedacht haben und dass diese Reise von dieser Kartoffel und so. Das heißt, die Sachen sind nicht so eins zu eins zu erkennen.
Chia, Avocado, habt ihr euch auch mit weiteren, in Anführungszeichen, regionalen Lebensmitteln beschäftigt?
Genau, bei der Tomate gibt es ja auch diese Sache, dass in Europa Tomatenanbau subventioniert wird und der ganze Überschuss dann in afrikanische Länder verschifft und dort die heimischen Märkte kaputt macht, weil durch die Subventionierung in Europa sind sie trotz Verschiffung noch günstiger als der heimische Anbau. Und da gibt's echt so Phänomene, die da auftauchen in diesem Weltmarkt Lebensmittel. Das sind koloniale Kontinuitäten, weil es im Endeffekt dieselben Wege geht, wie zu Kolonialzeiten auch. Also, wo wir ja sagen, okay, wir sind Postkolonialismus, aber wir sind nicht dekolonialisiert. Das ist, glaube ich, nochmal so ein großes Ding. Und für uns ist Kapitalismus und Kolonialismus untrennbar verbunden. Wenn man sich den deutschen Kolonialismus anguckt, kann man das ja total gut sehen, weil es waren ja Händler, die zum Kaiser gegangen sind und gesagt haben, wir brauchen Schutzgebiete im 19. Jahrhundert. Bevor überhaupt die deutsche Politik sich eigentlich gedacht hat, oh, wir wollen Kolonien nie haben, waren da ja vorher schon die Händler, die versucht haben, Profite aus den Ländern rauszuholen mit verschiedenen Rohstoffen, um dann die woanders zu verkaufen und eben halt groß Profit zu machen und dann gesagt haben, ah, wenn wir da jetzt aber so viel rein investieren, brauchen wir da ja auch irgendwie einen Schutz. Und deswegen, das ja dann im Deutschen auch Schutzgebiete hieß. Und gerade diese Verbindung ist für uns super wichtig, dass das eine nicht ohne das andere funktioniert hat. Und auch heute immer noch weitergeht. Also, dass dieser weltweite Kapitalismus, den wir haben, ohne diese koloniale Kontinuitäten sich nicht so vorschreiben könnte, wie er sich jeden Tag fortschreibt.
Was kann ein Game-Musical bewirken?
Das ist eher zum Denken anregen. Also am Ende stellen wir auch die Fragen quasi, was bringt uns jetzt ein Musical zu machen? Also diese Frage stellen wir uns ja auch und die stellen wir auf der Bühne. Und wir hoffen immer, dass Leute, die da reingehen, dann darüber nachdenken. Also was für ein Bild habe ich von diesem Gemüse sozusagen? Was hat diese Geschichte erzählt? Was hat sie mit mir zu tun? Wo sehe ich mich vielleicht? Und dadurch halt irgendwie, also ich finde Kunst, so wie ich es auch verstehe, kann anregen, kann Diskurse anregen, aber wir hüten uns und wir wissen es ja auch nicht, also wir können keine Lösung bieten, aber wir sehen, dass es Probleme gibt und wir sprechen die an, versuchen es zumindest durch die ästhetische Brille auch und ja, gerade auch in Zeiten von Klimawandeln oder Klimaverschärfungen oder wie auch immer, also wenn wir uns einfach, du hast Erdbeeren gesagt, vielleicht aus Mexiko, vielleicht aber aus Spanien, die einfach im trockensten Teil Spaniens angebaut werden und es einfach kein Wasser gibt für die Leute, die da wohnen. Das ist einfach unmenschlich und gefährdend. So. Und Avocado kommt auch bei uns im Stück vor und sie trinkt immer sehr viel Wasser und das sind so unsere Mechanismen, wo wir versuchen, darauf aufmerksam zu machen. Genau, ich glaube, das ist so der Punkt. Und was auch interessant war, was wir so gelernt haben, das ist ja, also was bei der Kartoffel passiert ist, dass wir sagen, ah, das ist ein deutsches Gemüse und bla bla bla, haben wir ja beim Mais zum Beispiel gar nicht so. Mais wird hier auch überall angebaut, aber im Kopf ist immer noch, aha, es kommt irgendwie so aus Mexiko oder aus der mittelamerikanischen Gegend, so, da wurde das irgendwie nicht so identifiziert, warum eigentlich nicht? Bei der Tomate gibt es eine ganz andere Geschichtsschreibung, Tomate wird irgendwie automatisch mit Italien assoziiert, was auch irgendwie falsch ist, sondern eigentlich auch aus der mittelamerikanischen Region kommt und so. Das sind so Geschichten, auf die wir so gestoßen sind, wo wir uns eine Karte angeguckt haben, wo wurden denn die ersten Samen oder sowas entdeckt oder quasi gefunden, entdeckt ist falsches Wort, gefunden und wo kann man es nachvollziehen, wo das herkommt? Und im Endeffekt müssten wir in Deutschland sagen, ja, wir sind alle Pokodis, wie wir zum Beispiel sagen, weil wir so zum Kohl gehören eigentlich. Also wir machen niemandem das Essen madig. Also uns geht es nicht darum zu sagen, ihr dürft jetzt keine Kartoffeln essen, das stimmt ja überhaupt nicht, sondern du kannst auch sagen, dass wir ein Märchen geschrieben haben. Wir haben ein Märchen geschrieben, wo wir eigentlich andere Themen verhandeln, nur mit dem Essen, was wir da haben. So, ich glaube, das ist irgendwie wichtig. In das Abschlussprojekt, da gab es auch eine Szene, wo es um Essen ging, da haben wir über Superfood geredet. Das war für mich ein großer Aha-Moment, als ich von Nina ganz viel gelernt habe, so, was ist eigentlich mit Avocado, was ist mit den Goji-Bären, was ist mit Chiasamen und sowas. Seitdem habe ich halt wirklich geguckt, was sind Alternativen, die es lokal, die es europäisch gibt oder die nicht so einen langen Weg haben, die aber ähnliche Funktionen haben. Und da kam auch diese Idee von Superfood, die bei uns im Stück auch eine Rolle spielt. Also die branden die Kartoffel als Superfood sozusagen, weil wir denken, okay, das ist irgendwie unser Superfood hier. Aber was bedeutet dieses Konzept Superfood eigentlich? Für wen ist das eigentlich super, das Food? So, das ist, glaube ich, eher das. Also wir wollen viel mehr über Kulinalgeschichte aufklären, viel mehr über koloniale Praktiken, über Geschichtsvergessenheit oder wer erzählt Geschichten, wer darf überhaupt Geschichten erzählen, wem wird zugehört, mehr oder weniger. Und natürlich nutzen wir hier ein Privileg auch, uns wird in diesen 2,5 Stunden, 2 Stunden auf der Bühne zugehört. Was bedeutet das aber für uns, die wir zum Teil in Deutschland aufgewachsen sind, zum Teil eine Migrationsgeschichte haben, zum Teil Leute im Team haben, die kein Deutsch als Muttersprache haben, auch vielleicht nicht Deutsch sprechen, was bedeutet das für uns als Kollektiv, die wir zusammengekommen sind, um dieses Stück zu machen? Das ist, glaube ich, total viel, was passiert ist, auch in den letzten 3 Monaten und davor. Ja.
Das Stück ist 4-sprachig, Deutsch, Englisch, Spanisch und Portugiesisch. Welche Erfahrungen habt ihr da gesammelt?
Mehrsprachigkeit ist sehr fordernd für alle Beteiligten. Man kann sich auf eine Sprache einigen, aber das ist für niemanden irgendwie eine Muttersprache oder Herkunftssprache. Und das immer irgendwas, gerade wenn wir sagen, wir reden über Gefühle, irgendwas in Translation manchmal auf der Strecke bleiben kann. Und das ist, glaube ich, das haben wir, glaube ich, echt erfahren. Aber auch, dass es total schön sein kann, zum Beispiel Anna zuzuhören, wie sie auf Portugiesisch performt. Und ich verstehe vielleicht vom Intellektuellen, vom Inhalt nichts, weil ich die Wörter nicht verstehe, aber ich höre es. Ich höre den Sound, ich höre eine Emotion aus der Stimme heraus und das gibt schon total viel und so können wir uns auch verständigen, quasi, ohne immer darauf zu pochen, dass wir die Wörter kennen müssen.
Genau. Also können ist auch, glaube ich, auch ein falsches Verb für alles, was wir geschafft haben, weil Nina singt auch auf Portugiesisch, Marco kann kein Deutsch und singt auf Deutsch. Ja, genau. Wir sind ein bisschen weitergegangen, sozusagen, auch mit dem, was kann man mit Sprache machen und was sind die Fähigkeiten von Sound und Sprachen, wie Marcel sagt, nicht so mit dem Verstehen zu verbinden, sondern eher auch in einem Musical zu denken und was ist das für ein Sound.
Also nur mal klar zu meinen, wir haben jetzt nicht eine Rolle, die nur Deutsch, nur Englisch oder Portugiesisch, Spanisch, sondern alle auf der Bühne sprechen mindestens 2 oder 3 Sprachen.
Ja. Hat es ein bisschen Überwindung gekostet, in einer für einen selbst ungewohnten Sprache zu performen? Wie geht das Publikum damit um?
Wir haben einen Übertitel. Von daher ist es sozusagen, dass man das Verstehen auch über den Übertitel bekommen kann. Ich hatte eine lustige Selbstbeobachtung. Das erste Mal, als wir die erste Durchlaufprobe auf der Bühne gemacht haben. Ich spiele die Avocado und die Avocado spricht nur Englisch. Und dass ich auf einmal es ganz seltsam fand, da rauszukommen auf die Bühne und Englisch zu sprechen. Dass ich das selber bei mir so kurz beobachtet habe und war so, okay, fühlt sich gerade komisch an. Hat sich auf der Probebühne nie komisch angefühlt, aber auf einmal auf dieser Bühne zu sein, auf der ich schon mal performt habe, aber in Deutsch. Und dann Englisch sprechen war im ersten Moment seltsam, weil der Raum mit einer anderen Sprache für mich konnotiert ist.
Mhm.
Ich habe da auch schon einiges an Performances gesehen. Ich habe auf dieser Bühne auch schon Performances gespielt. Und dann war es im ersten Moment so kurze Irritation bei mir selber und war so, ach nee, warte, Moment, ich muss ja Englisch sprechen.
Aber gleichzeitig, das ist die Realität für total viele Performende. Also wir haben ja total viele Performende, auch in NRW, die eine Migrationsgeschichte haben oder die mehrsprachig aufgewachsen sind. Also das heißt ja nicht, dass alle nur immer in ihrer ersten Sprache, die sie gelernt haben, auftreten. Ich meine, Anna, für dich war es ja auch, du bist ja auch nach Deutschland gekommen und konntest erstmal kein Deutsch oder wenig. Also unsere erste Performance war auch auf Deutsch. Wir haben sie auf Deutsch performt, wir haben sie nie auf Englisch. Wir haben Elemente, vielleicht wo du Portugiesisch sprichst, ich weiß gar nicht mehr, schon so lange her, dass wir es gespielt haben. Aber das ist ja eine Realität und im Endeffekt finde ich das an diesem Projekt irgendwie ganz cool und ich finde es auch toll, dass Nina gesagt hat, nee, ich möchte diesen Song auf Portugiesisch spielen, obwohl du nie Portugiesisch gelernt hast davor, und sondern vom Sound her, sondern sich auch mal, also von diesem Privileg, also ich bin auch in Deutschland aufgewachsen, meine erste Sprache ist Deutsch, so, ich benutze das selbstverständlich, weil ich in diesem Land lebe, wo das auch die erste Sprache, die Amtssprache ist. Aber dass das für viele Menschen überhaupt nicht Realität ist, sondern ganz viel andere Hürden bringt, dass ich die Möglichkeit zu haben für einer, also sorry, dass ich über dich gerade rede, aber es war so ein Kollektiv, wo du immer gesagt hast, ich möchte gerne mal wieder auf Portugiesisch performen. Und ich glaube, das ist total wichtig, also und total toll. Und klar, da saß ich auch manchmal da am Text und sagst so, ich verstehe kein Wort, also ich muss jetzt einen Übersetzer hauen und sowas. Das war für mich natürlich auch unangenehm. Aber gleichzeitig ist es für viele Leute ständig unangenehm. Und das ist, glaube ich, irgendwie das, was wir uns, glaube ich, immer wieder Fragen vor Augen führen müssen. Wir machen Spechtheater. Spechtheater, das heißt, irgendwann müssen Worte rauskommen. So. Und in welcher Sprache sind sie? Und jetzt sind wir momentan auch in der freien Szene an dem Punkt, wo Übertitel normalisierter werden. Unsere letzte Produktion haben wir auf Englisch übersetzen lassen. Also die Performenden haben weitestgehend Deutsch gesprochen und wir hatten Simultanübersetzung auf Englisch, so haben wir uns auch da dem Thema angenähert und haben das jetzt auch in unserer Konzeptionsförderung, dass wir uns eben gesagt haben, okay, wir wollen gucken, wo sind Barrieren, wie können wir denen begegnen, auch künstlerisch begegnen, und das ist jetzt ein weiterer Schritt, dass wir sagen, die Musical geht nicht nur um die Geschichte einer Kartoffel, sondern es geht auch um Nichtverstehen und auch für das Publikum Nichtverstehen. Wir haben auch eine Szene, die wird größtenteils portugiesisch gesprochen und es gibt einen portugiesischen Übertitel.
Tretet ihr auch in Interaktion mit dem Publikum?
Also mit dem Stück nicht, aber wir versuchen Vermittlungsformate zu etablieren sozusagen, die dann das machen.
Wir hatten im Vorfeld mal in der Recherchezeit mal einen Kochabend gemacht, wo wir mit ein paar Menschen zusammen Kartoffelsuppe gekocht haben und ins Gespräch gekommen sind, das war ganz schön. Jetzt hatten wir erstmal die Premiere hinter uns und da hat man erstmal gar keinen Kopf für irgendwelche Vermittlungsformate. Da hatten wir eine Stellwand, wo Leute sich positionieren konnten oder wo sie Fragen stellen konnten. Und aber jetzt für die nächsten Gastspiele sind auf jeden Fall mindestens Nachgespräche gedacht, einfach um zu gucken, was haben die Leute mitgenommen, was sind das für Fragen, die da vielleicht noch offen geblieben sind. Mein Wunsch wäre auch, dass Leute in Interaktion kommen, weil genau das Nichtverstehen ist, glaube ich, ein großer Teil. Auch ich, der das Stück mitentwickelt hat und jeden Abend sieht, entdecke bei jedem Durchlauf was Neues. Und ich glaube, das ist für Menschen vielleicht auch spannend, sich auszutauschen, aber diese Räume haben wir bisher noch nicht geschaffen, versuchen das halt auch gerade. Aber erstmal musste dieses Stück auf die Bühne. Das war erstmal viel Arbeit, genau.
Was hast du da für neue Entdeckungen gemacht?
Zum Beispiel, als die Übertitel dann mal auch wirklich da waren und gesetzt waren, habe ich Szenen auf einmal wieder ganz anders verstanden. So, ah ja, genau, das war das, das haben wir dir erzählt. Vorher habe ich es halt durch das Spiel erfahren, habe aber was anderes eingelesen, habe dann aber wieder so Wortverbindungen geschaffen oder habe dann wieder Bilder entdeckt, die vielleicht im Laufe der Zeit, die ich halt gesehen habe, aber nicht mehr interpretiert, und jetzt durch die Durchläufe hatten wir uns dann wieder gesehen, ah genau, das ist dieses Element, was wir uns da gedacht haben. Also das passiert immer wieder. Und das Stück ist, glaube ich, für Zuschauer auf jeden Fall eine Forderung bis Überforderung, egal für wen, weil es einfach viel passiert und relativ schnell ist. Wir sagen zwar, es sind 2 Stunden, aber es sind schnelle 2 Stunden, die passieren. Es ist ein Unterschied zwischen gesprochenem Wort, gesungenem Wort, Körpersprache, Bühnenbild, Licht, Video, Nebel. Also es passiert einfach super viel in kurzer Zeit. Und auch FreundInnen, die jetzt drin waren, haben gesagt, ich fand's gut, aber ich habe nicht alles verstanden. Und ich glaube, das ist aber okay.
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und kann nur jedem empfehlen, das Stück anzuschauen. Wann und wo gibt es denn die nächste Gelegenheit?
Wir spielen am 26., 27. und 28. 4., also im April, in München im Hoch X. Da gerne hinkommen. Dann gibt es wahrscheinlich vielleicht auch hoffentlich irgendwie noch weitere Termine irgendwo anders in Deutschland, aber das müssen wir noch organisieren. Man kann uns einfach folgen auf Instagram unter notsopretty.kollektiv oder bei uns auf die Webseite gucken, notsopretty.de, da kommen dann auch immer wieder einfach aktuelle Termine drauf.
Euch ein herzliches Dankeschön für dieses Gespräch und eure Zeit, trotz des Stresses mit Uraufführung und weiteren Aufführungen.
Danke, danke.
Danke auch.
Und natürlich auch ein ganz besonders dickes Dankeschön an die LWL Kulturstiftung, die euch, diesen Podcast und auch viele weitere tolle Projekte in ihrem Themenjahr Power, postkoloniales Westfalen-Lippe unterstützt. Liebe Hörende, schaut gerne auf der Website www.lwl-kulturstiftung.de für weitere Informationen vorbei. Und euch danke fürs Zuhören.